Woodstock 69.
SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon begrüßt Sie Fabian Elsässer. Diese Tandem-Sendung ist die letzte zu unserem Themenschwerpunkt 50 Jahre Woodstock diese Woche in SWR 2. Und heute werfen wir noch einmal einen Blick hinter die Bühne. Diesmal geht's darum, wie man Großveranstaltungen organisiert, bis so ein Festival nämlich überhaupt stattfindet. Da müssen tausende Details geplant werden. Stromversorgung, Bühnenaufbau, Verpflegung und Sicherheit. Und die ist mit dem Aufkommen der Mega-Festivals in den 80er Jahren immer wichtiger geworden. Das haben auch mehrere schreckliche Unfälle gezeigt. Beim Monsters of Rock Festival im englischen Castle Donington 1988 zum Beispiel wurden zwei Teenager von der Menschenmenge erdrückt. Beim Roskilde Festival im Jahr 2000 waren es 9 Zuschauer. Oder denken wir an die Love Parade im Jahr 2010 in Duisburg, bei der sogar 21 Menschen im Gedränge ums Leben kamen. So etwas darf nicht passieren, leider passiert es immer wieder. Um solche tödlichen Situationen bei Großveranstaltungen schon im Vorfeld auszuschließen, gibt es Menschen wie Sabine Funk. Sie ist eine sogenannte Crowdmanagerin und Geschäftsführerin des Internationalen Bildungs- und Trainingszentrums für Veranstaltungssicherheit in Bonn und uns von dort zugeschaltet. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Funk, es geht hier ja auch um Konzerte. Was war denn Ihr erstes Konzert als Besucherin?
Ach je, das war Depeche Mode in Düsseldorf, damals noch in der Philipshalle. Und das war tatsächlich eine Situation, wie wir sie eigentlich heute versuchen würden zu verhindern. Wir waren alle sehr früh da, wir haben sehr lange vor der Tür gestanden und sind danach, sobald die Tür geöffnet wurde, mit vollem Elan reingestürzt, um ganz vorne an der Bühne zu stehen.
Wie alt waren Sie da?
15, 16, sowas. Ja.
Und dann war es wirklich eine Masse Mensch, die da hinter Ihnen sich aufbaute?
Ja, das habe ich damals natürlich gar nicht so wahrgenommen. Da war das einfach Teil des Erlebens. Fand ich super damals und ist aber genau das, wo man eben heute sagen würde, das müsste man eigentlich besser organisieren können. Mhm. Kann man auch.
Aber Sie haben sich da jetzt nicht unwohl gefühlt?
Nein, gar nicht. Also hatte ich auch damals gar nicht das Verständnis für, dass das möglicherweise ein Problem sein könnte. Mein Bestreben war einfach nur schnell nach vorne kommen, schnell ganz vorne sein, ja.
Massen lenken, Crowdmanagement bei Großveranstaltungen, das ist heute unser Thema. Und wir sprechen mit Sabine Funk vom Internationalen Bildungs- und Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit in Bonn. Frau Funk, SWR 2 beschäftigt sich diese Woche ja mit dem Woodstock Festival, das vor 50 Jahren stattfand. Da waren so an die 400.000 Menschen. Ich glaube, mehr als doppelt so viele wie vom Veranstalter erwartet, wenn Sie die Bilder sehen von diesen, ja, von diesen menschenmassengeschwärzten Hügeln. Was fühlt da die Sicherheitsexpertin?
Naja, erstmal natürlich ein gewisses Maß an Dankbarkeit, dass da nichts passiert ist. Hat sicherlich natürlich auch viel mit dem Profil der Besucher zu tun. Das ist ja so ein Konzept, was wir inzwischen sehr in den Mittelpunkt der Planung stellen. Die Frage, wer eigentlich unsere Besucher sind. So dass man natürlich sagen kann, ja, die Leute, die damals da waren, hatten sicherlich möglicherweise nicht den Elan, da viel, ich sag mal, zu zerstören oder dass da viel hätte passieren können. Auf der anderen Seite muss man sagen, wo immer es große Menschenmengen gibt, muss man natürlich bestimmte Vorgaben parat haben oder muss man bestimmte Dinge planen, um natürlich auch mal auf eine Notfallsituation reagieren zu können. Es hätte ja auch ein tatsächliches Unwetter sein können. Von daher, ja, ich gucke drauf und denke, gut, dass es gut gegangen ist.
Wann ist der Begriff Crowdmanagement eigentlich, oder manchmal sagt man, glaube ich, auch Crowdcontrol, wann ist der überhaupt entstanden?
Also erstmal Crowdmanagement und Crowdcontrol sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Grundsätzlich kann man sagen, diese Idee des Crowdmanagements, wenn man das versteht als die Lenkung von Personen, gibt es natürlich schon sehr lange. Festgeschrieben wurde es eigentlich so zum ersten Mal richtig in einem Report, dem sogenannten Cincinnati Report. Der wurde geschrieben aus Anlass auch eines Unglückes bei einer Veranstaltung. Es war ein Konzert von The Who in Cincinnati 1979, bei dem am Ende 11 Menschen ums Leben gekommen sind, auch in einer Einlasssituation. Menschen standen dort, first come, first served, also wer vorne stand, konnte als erstes an die Bühne. Und es wurden nur einzelne Türen aufgemacht. Es ist zu einem sehr hohen Druck gekommen, weil natürlich dann alle rein wollten. Der Einlass war ohnehin zu spät. Und da, wie gesagt, in der Situation sind am Ende 11 Menschen ums Leben gekommen.
Die sind
und
dann wirklich zu Tode gequetscht oder gedrückt worden. Weil
erdrückt
alle,
worden, ja, genau. Also das, was man gerne so sagt, die Menschen werden zertrampelt, das ist ja nicht so. Sondern in den meisten Fällen ist es so, dass die Menschen ersticken tatsächlich in so einer Situation. Ja. Und da gab es eben diesen Report. Und der hat eben das erste Mal auch schriftlich gesagt, wo immer es große Menschenmengen gibt, braucht es geeignete Maßnahmen, diese zu lenken und zu leiten. Und das ist eben die Idee des Crowdmanagements.
Was hat dann dieser Cincinnati Report letzten Endes ergeben?
Dass es keine ordentliche Regelung draußen gab. Also niemand hat sich um die Wartenden gekümmert. Es gab keine Kommunikation. Also niemand hat den Leuten auch gesagt, so Achtung, der Einlass verzögert sich noch ein bisschen, dauert noch eine halbe Stunde und so weiter. Das Öffnen der Türen, dass das falsch war. Also das steht da alles drin. Und es hat in den Vereinigten Staaten, da wo es passiert ist, hat es natürlich auch viel geändert. Die haben sehr schnell auch diese Idee des Crowdmanagements und den notwendigen Maßnahmen aufgegriffen. Es hat allerdings relativ lange gedauert, bis sich so diese Idee auch verbreitet hat. Man muss vielleicht sagen, wenn man das von Anfang an, seit 1980, als dieser Report rausgekommen ist, sich Dinge schon mal zu Herzen genommen hätte, die da durchaus drinstehen, dann hätte man sicherlich auch das ein oder andere Unglück durchaus auch verhindern können, was es in der Zwischenzeit gegeben hat.
Was ich auch festgestellt habe, also ich gehe seit fast 30 Jahren auf Konzerte. Sie hatten eingangs der Sendung Ihr Erlebnis in der Düsseldorfer Philipshalle bei Depeche Mode geschildert. Also alle ähnlich wie bei diesem Who-Konzert, wo es zu diesem Unglück kam. Stürmen in Richtung Bühne, wollen die besten Plätze. Heute gibt es da so nach 20 Metern, glaube ich, den ersten Wellenbrecher. Und sowas stand früher nur ganz vorne an der Bühne und sonst, ja, eigentlich, dann standen 5000 Leute dahinter.
Genau, also man weiß mittlerweile, und das ist mittlerweile auch ein Standard der Sicherheitsplanung, natürlich müssen wir uns auch zum Beispiel schon um die wartenden Menschen am Einlass kümmern. Wir können nicht einfach zulassen, dass sich eine große, ungeregelte Menschentraube vor einer Tür versammelt. Wir müssen uns da schon um die Leute kümmern. Wir müssen dann aber eben auch dafür sorgen, dass dann eben die Dynamik überwacht wird, dass die Leute eben nicht reinrennen, sondern dass sie eben gestoppt werden. Dass eben auch dieses Wettbewerbsverhalten, was es am Ende ja ist, ne? Dieses, ich habe jetzt so lange vor der Tür gewartet und jetzt muss ich rennen, um meinen Platz auch vorne an der Bühne zu bekommen, dass wir da eben andere Maßnahmen implementieren, um demjenigen, der eben so lange vor der Tür gewartet hat, auch sicher sagen zu können, ja, du musst dich rennen, aber du bekommst trotzdem den Platz vorne an der Bühne. Also das sind alles solche Maßnahmen, die im Grunde schon sehr früh da mal festgeschrieben wurden.
Gut, das ist jetzt also eine relativ klassische Konzertsituation in der Halle. Es gibt ja unterschiedliche Großveranstaltungen. Nehmen wir, das ist 9 Jahre her, aber ich würde mal sagen, die Wunde ist immer noch sehr spürbar. Nehmen wir das Beispiel Love Parade, wo wir jetzt eben nicht nur eine Halle bespielen, sondern sich das so über ein freies Areal mit verschiedenen Verbindungen und so erstreckt hat. Was genau ist denn da schiefgegangen aus Sicht des Crowdmanagers?
Da sind natürlich sehr viele Probleme aufeinander gestoßen an dieser Stelle. Es war sicherlich eine sehr problematische Planung von Anfang an, was man so gesehen hat. Gerade auch die Nutzung eben dieses Tunnelbereiches für Ein- und Auslasssituationen gleichermaßen. Auch hier wieder eine zumindest von außen sehr ungeregelt erscheinende Zugangssituation. Also keine Möglichkeit, eben die Leute geregelt auf die Einlassschleusen zuzuführen. Und dann eben in Verbindung mit, auch hier wieder, wie es scheint, fehlenden Möglichkeiten in einer Situation einzugreifen, wo man eben feststellt, dass die Maßnahmen nicht funktionieren. Das wäre eben die klassische Idee des Crowd Controls. Crowd Management ist eben die präventive Planung und ist eben der Umgang mit der Menschenmenge, solange alles gut läuft. Und Crowd Control bedeutet im Grunde Maßnahmen, ob jetzt geplant oder ungeplant, in einer Situation, die entweder zu eskalieren droht oder schon eskaliert ist an dieser Stelle. Das ist ein bisschen die Unterscheidung dieser beiden Begrifflichkeiten.
Unser Thema heute: Massenlenken, Crowdmanagement bei Großveranstaltungen. Und darüber spreche ich mit Sabine Funk, die genau so etwas tut: Crowdmanagement bei Großveranstaltungen, nämlich. Frau Funk, das ist jetzt ja aber wahrscheinlich nicht so ein Traumberuf gewesen, sodass sie mit 15 sagen, nach ihrem ersten Konzert, das sie besucht haben, Depeche Mode, das hatten wir bereits, ich werde mal Crowdmanagerin. Zumal man den Begriff damals wahrscheinlich noch gar nicht kannte.
Ja, das stimmt. Und ich hatte lange Jahre auch tatsächlich gar nichts so sehr mit diesem Sicherheitsthema zu tun. Ich habe ursprünglich mal Germanistik studiert, habe dann in den 90er Jahren, Musik war mir immer wichtig, ich habe in der Band gespielt, wir sind getourt.
Professionell sogar?
Nö, eher nicht, also eher schon so als Hobby. Naja, war immer so ein bisschen auch so in diesem Musikkontext eben unterwegs, habe eben kleinere Veranstaltungen organisiert in Clubs mit 300-500 Leuten vielleicht. Sicherlich auch so, dass wenn man heute drauf gucken würde, sich denken würde, okay, das hätte man möglicherweise anders machen müssen. Aber das war so meine Herangehensweise so an das Thema Musik, Musik erleben.
Was haben Sie denn gespielt?
Ich habe Bass gespielt.
Ich hätte jetzt gerne geraten, ja. Eine Bassistin, eine relativ seltene Spezies.
Oh, eher nicht. Also gerade so im Independent-Bereich, aus dem ich herkomme, gibt's relativ viele. Ja. Aber hat man halt damals gemacht.
Das heißt, Sie sind eigentlich eine Rockerin.
Ach, weiß nicht, wenn überhaupt, dann vielleicht eher eine Punkerin, also, wenn ich es überhaupt einordnen müsste.
Haben Sie denn dann noch fertig studiert oder das dann bald sein lassen zugunsten von was Anständigem?
Nee, gar nicht. Hab das schon auch zu Ende gemacht und habe dann aber erstmal auch so ein bisschen geguckt, okay, was will ich eigentlich werden? Germanistik ist ja jetzt auch kein Beruf, in dem sich sofort eine Menge Jobs irgendwie anbieten. Und hatte auch relativ schnell schon so ein Gefühl, dass mir sagte, okay, meine Interessen liegen eigentlich woanders. Also das Organisieren der Konzerte hat mir schon so großen Spaß gemacht. Da habe ich schon gedacht, okay, vielleicht ist das auch was ich gerne mal machen will. Es kam dann ein bisschen anders. Ein damaliger Bekannter von mir, es gab in Bonn die Rheinkultur, ein großes Open-Air-Festival. Gab es damals auch schon fast 20 Jahre. Der hörte auf als Produktionsleiter und er hat mich dann eben 99 war es gefragt, ob ich nicht seine Nachfolgerin werden wollte. Und Produktionsleiterin der Rheinkultur. Und ich dachte, naja, ist ja auch letztendlich die Organisation eines Konzertes nur ein bisschen größer und habe einfach zugesagt. Und ich glaube, dass relativ viele Leute, die inzwischen große Konzerte machen oder auch große Festivals machen oder die bis heute noch vielleicht das 100-jährige Bestehen der Stadt XY organisieren müssen, so an ihre Aufgaben gekommen sind. Irgendjemand fragt und man sagt, ja, man macht das, ohne vielleicht groß darüber nachzudenken, was das eigentlich wirklich bedeutet. Bei der Rheinkultur war es so, es gab natürlich ein Team, es gab eine lange Historie. Das heißt, das war jetzt auch, ich musste da nicht viel selbst schaffen erstmal. Aber ich war auch eigentlich nicht vorbereitet, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Ich war auf einmal verantwortlich für die Sicherheit von, damals waren es noch so 100, 120.000 Menschen. Das sind im Laufe der Zeit noch mehr geworden. Und diese 100.000 Menschen haben sich ja darauf verlassen, dass ich das Bestmögliche tue, um ihnen nicht nur eine gute, sondern auch eine sichere Zeit zu machen. Und ich war aber auf diese Aufgabe überhaupt nicht vorbereitet. Niemand hat mir gesagt, wie das eigentlich geht, die Sicherheit für so viele Menschen.
Wie haben Sie es dann gelernt?
Ja, ich habe es erstmal, ich sag mal, sehr ruppig gelernt. Sie haben ja eben schon Roskilde angesprochen. Mein erster eigener Festivaltag, den ich zu verantworten hatte, war der Tag nach Roskilde. Das heißt, ich habe morgens das Radio angemacht, habe die Nachricht gehört, was da in Dänemark passiert ist. Und das war, und das kann ich ja jetzt im Nachhinein auch einfach sagen, das erste Mal, dass ich auch darüber nachgedacht habe, dass ja auch Menschen auf meiner Veranstaltung sterben könnten. Also klar, wir haben natürlich auch damals schon im Jahr 2000, es gab einen Sicherheitsdienst, es gab eine Bühnenabsperrung, also es gab so die klassischen Sachen, die man eben so gemacht hat. Aber so dieses ganze Thema der Notfallplanung, der wirklichen aktiven Steuerung von Personenströmen, also das, worüber wir heute alles reden, das war damals einfach noch gar nicht so. Und das war ein sehr unangenehmes Aufwachen, muss ich sagen. Und hatte dann auch einen ersten eigenen Veranstaltungstag, wie aus dem Bilderbuch, mit einem Unwetter und einem Blitzeinschlag auf dem Veranstaltungsgelände. Und es endete damit, dass mein Verbindungsbeamter zur Polizei, der da war, der wirklich super nett war und der dann eben, nachdem die letzte Band aufgehört hatte, sagte, na Frau Funk, sind Sie zufrieden? Und ich war schon so, ja, muss man mal sehen. Er sagte, ich zeige Ihnen noch was. Und dann zeigte er mir nochmal, was es eigentlich bedeutet, wenn alle diese Menschen jetzt auf einmal nach Hause gehen. was es eigentlich bedeutet, wenn 20.000, 30.000 Menschen an einer Haltestelle stehen und alle mit der ersten Bahn weg wollen. Es hat bei mir aber sehr schnell die Frage aufgeworfen, kann und will ich das eigentlich? Kann ich das verantworten, was hier passiert? Also weiß ich eigentlich genug? Bin ich der Mensch, der das eben machen kann? Und will ich das eben auch? Ich habe mich dann entschieden, es zu wollen und es auch besser zu können demnächst. Habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht und habe geguckt, okay, einmal, wie machen es die anderen? Wir sind sehr schnell in so einen internationalen Festival-Austausch dann auch gegangen mit der Veranstaltung und haben natürlich uns sehr viel auch mit anderen Festivals ausgetauscht. Roskilde war zum Beispiel auch dabei, das Festival, die natürlich auch sehr noch unter dem Eindruck dessen standen, was da passiert ist. Da habe ich natürlich sehr viel gelernt über den Austausch mit Kollegen, mit Leuten, die in gleichen Situationen waren wie ich, die ja auch alle keine Ausbildungen in diesem Bereich hatten. Habe dann ein paar Ausbildungen gemacht in Deutschland, die so ein bisschen aus der Not rausgeboren waren. Meisterin für Veranstaltungstechnik zum Beispiel, weil es einfach nichts gab, wo ich mehr über Sicherheit bei Veranstaltungen hätte lernen
können. Das ist jetzt
aber
nicht die Veranstaltungstechniker-Ausbildung, wo man lernt, wie baue ich Licht auf,
ja, genau.
wie macht man so ein Bühnenrigging, genau. Also wie zieht man die Traversen hoch.
Sowas, genau. Und das, ich habe es, wie gesagt, so ein bisschen nur aus der Not rausgemacht, weil es die einzige Ausbildung damals gab, die zumindest das Wort Veranstaltung im Titel hatte. Und ich dachte wenigstens, das besser als nichts. Letztendlich bin ich im Jahr 2007 eben auch über den internationalen Kontakt, bin ich nach England gegangen im Rahmen eines Weiterbildungsstudiengangs und habe dort Crowd and Safety Management studiert, weil mir einfach total klar war, wir haben natürlich viele Dinge verändert und haben ganz viele Dinge auch umgesetzt, aber mir war eben auch so die ganze Zeit klar, da muss es eben noch mehr geben und es hat mich auch wahnsinnig interessiert. Also ich fand das Thema auch wahnsinnig spannend. So, ich wollte auch mehr lernen. Also es war nicht so nur so, dass ich gedacht habe, okay, ich muss mehr lernen, sondern ich wollte das auch wirklich. Ich fand das ein wahnsinnig spannendes Thema. Habe dann, wie gesagt, Crowd and Safety Management in England studiert als Weiterbildungsstudiengang und habe da nicht nur wahnsinnig viel gelernt. Ich erzähle das auch gerne immer in unseren Seminaren und sage dann auch immer ganz offen, ich habe da Antworten bekommen, da hätte ich noch nicht mal gewusst, dass ich die Frage stellen muss. Also es hat einfach meinen Blick auf das Thema der Veranstaltungssicherheit nochmal wahnsinnig aufgeweitet tatsächlich. Und was ich vor allen Dingen auch aus diesem Studium mitgenommen habe, ist die Wichtigkeit, mit anderen zusammenzulernen.
Sie haben ja, wie Sie vorhin erzählt haben, Crowd und Safety Management in Großbritannien studiert. Das zeigt, man kann das mittlerweile auch wissenschaftlich angehen. Es wird erforscht, wie solche Massen funktionieren. Welche Simulationen gibt es da? Wie erforscht man so eine Masse Mensch?
Es gibt ja ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt natürlich eben, ich sag mal, die rein erstmal auch physikalischen Ansätze, die sich erstmal damit eben beschäftigen, wie bewegt sich der Mensch? Also ne, was passiert eigentlich mit dem Menschen im Raum? Und dann gibt es natürlich auch die psychologischen Ansätze, die fragen, warum macht er das? Und mittlerweile versucht man natürlich, diese Dinge zusammenzubringen und zu sagen, okay, was können wir lernen aus diesen früher sehr einfachen, mittlerweile hochkomplexen Simulationen, die versuchen vorherzusagen, wie sich Menschen bewegen, die aber natürlich auch immer im Hintergrund die Frage stellen müssen, warum bewegt sich der Mensch so, wie er es tut oder wie wir annehmen, dass er es möglicherweise tut.
Ich kann mich entsinnen an einen, irgendwie so ein kleines Video auf der Seite des Forschungszentrums in Jülich, die, glaube ich, genau so etwas auch sich angucken. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Vielleicht erklären Sie es mal. Das ist so im Zeitraffer, da wuseln Leute so rein, raus. Was genau hat man da für eine Anordnung gemacht?
Genau, der Film ist im Rahmen eines Forschungsprojekts entstanden. Basigo, Bausteine für die Sicherheit von Großveranstaltungen, an dem wir auch beteiligt waren. Man wollte eben rausfinden, wie Menschen zum Beispiel auf verschiedene, ich sag mal, Zugangskonstellationen reagieren. Ne? Was hilft, diese Menschen zu steuern? Ob es zum Beispiel hilft, wenn man sie vorher um ein Hindernis drumherum gehen lässt oder wie Menschen auch langsamer werden, wenn sie sich begegnen, also bidirektional, also sie kommen sich quasi entgegen. Was passiert mit diesen Menschen? Wie verhalten die sich, wenn die sich aus verschiedenen Richtungen bewegen? Also ne, tendieren die tatsächlich zum links gehen, rechts stehen oder wie auch immer? All solche Dinge versucht man inzwischen rauszufinden, um eben nicht nur das reine Bewegungsverhalten, also der Mensch in seiner Durchschnittsgeschwindigkeit mit einer Durchschnittsschrittweite und so weiter abzubilden, sondern einfach auch wirklich halbwegs, muss man immer sagen, halbwegs verlässlich vorauszusagen, wie sich der Mensch tatsächlich bewegt. Und dazu gehört eben immer die Frage, warum er das in welcher Situation tut.
Es gibt ja regelmäßig Meldungen von tödlichen Unfällen in großen Menschenmengen, oft aus Asien. Und dann hört man das Stichwort Massenpanik. Ja. Sie haben ja bei der Vorbereitung der Sendung im Vorgespräch schon mal angedeutet, dass Sie diesen Begriff überhaupt nicht mögen. Deswegen, ich lege Ihnen den jetzt mal hin, Massenpanik. Gibt es das? Oder?
Nee, gibt es nicht. Damit ist das eigentlich im Grunde auch schon erklärt.
Oder was ist falsch an dem Begriff, sagen wir mal so.
Also eigentlich wissenschaftlich gesehen ist eine Massenpanik nicht zu erklären. Also das Prinzip gibt es eigentlich nicht. Das ist ein Begriff, den die Medien, ich sage es einfach mal so, natürlich gerne mögen, weil der natürlich sofort Bilder hervorruft. Eine Paniksituation ist eigentlich ja eine Fluchtsituation. Das heißt, Menschen fliehen aus einer gefährlichen Situation. Und daran ist ja auch erstmal nichts auszusetzen. Also Massenpanik weckt bei uns ja auch immer solche Bilder. Ne? Ich sag mal, Leute trampeln ihre Großmütter tot, versuchen irgendwie nur noch sich selbst affektgesteuert in Sicherheit zu bringen. Da gibt es aber zahlreiche Untersuchungen, die genau das Gegenteil zeigen. Also es gibt zahlreiche Untersuchungen, die eben auch genau in Unglücken zeigen, wie sehr Menschen bereit sind, anderen Menschen zu helfen, wie da eigentlich die Abläufe sind. Und mir ist es ganz wichtig, eben auch zu sagen, Massenpanik als Begriff implementiert so ein bisschen den Gedanken, der Mensch ist schuld, also der Besucher ist schuld und der Besucher ist aber nicht schuld. Schuld ist der, der falsch geplant hat. Schuld ist der, der so geplant hat, dass der Mensch nicht einfach das tun konnte, was er machen wollte, nämlich zu fliehen.
Sion, SWR2 Tandem, unser Thema heute, Massenlenken, Crowdmanagement bei Großveranstaltungen. Darüber spreche ich mit Sabine Funk, Fachfrau, Expertin für Crowdmanagement aus Bonn. Frau Funk, jetzt haben wir immer mal wieder so ein bisschen das Planen angesprochen. Nehmen wir mal an, Sie haben jetzt demnächst ein größeres Rockkonzert oder ein Open-Air-Festival. Wie genau planen Sie das? Also was sind auch die Gewerke, die Sie sich so angucken müssen?
Also grundsätzlich fange ich natürlich erstmal an, mir die Frage zu stellen, wer kommt da überhaupt hin? Das ist ja auch so die zentrale Idee des Crowdmanagements, den Menschen in den Mittelpunkt der Planung stellen. Das heißt, jede Veranstaltung beginnt für mich immer mit der Frage, wer kommt zu dieser Veranstaltung und muss ich für diese Leute bereitstellen? Weil es ja einen Unterschied macht, je nachdem, ältere Menschen, jüngere Menschen, Mobilität ist eingeschränkt, was auch immer. Und dann gucke ich mir natürlich den Ort an und gucke, okay, was haben wir da? Was sind die Möglichkeiten, die ich da habe? Was sind die Kapazitäten des Ortes? Wie viele Flächen habe ich zur Verfügung? Was sind aber zum Beispiel auch die Kapazitäten der zuführenden Wege und Straßen, der abführenden Wege und Straßen? Das heißt, der erste Schritt ist immer das Sammeln von sehr vielen Informationen, zu sagen, für wen mache ich das und was sind so meine Grundbedingungen, mit denen ich eben arbeiten kann. Und dann beginnt in den allermeisten Fällen so ein bisschen das Schließen von Lücken, weil wir nämlich in den allermeisten Fällen feststellen müssen, okay, hier fehlt uns Platz für eine Einlasssituation oder hier fehlt möglicherweise ein Weg, den wir aber eigentlich bräuchten oder was auch immer. Und dann fangen wir an zu überlegen und sagen, okay, wie viel Platz brauchen wir für wie viele Menschen, in welchen Situationen, wie viel Platz brauchen wir vor der Veranstaltungsfläche für die wartenden Menschen, wie viel Platz brauchen wir innerhalb der Veranstaltungsfläche vor den Bühnen, in den Aufenthaltsbereichen, wie viel Flucht- und Rettungswege brauchen wir für diese Menschen, wo können wir die anlegen? Und wir haben ja, wenn wir so eine Veranstaltung planen, eben auch nicht nur den Schutz der Besucher im Hinterkopf, sondern natürlich auch den der eigentlich unbeteiligten Dritten. Das heißt, es muss ja nach wie vor sichergestellt werden, dass eben auch, ich sag jetzt mal, die Anwohner, die benachbarten Anwohner genauso gut gerettet werden können, wenn ihr Haus in Flammen steht, ob nun mit oder ohne diese Veranstaltung. Also da gucken wir natürlich auch direkt drauf und sagen, okay, was bedeutet diese Veranstaltung?
Da reden Sie dann auch mit der Feuerwehr sicherlich,
ja, natürlich,
mit der Polizei.
Ne? Das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch immer ganz wichtig ist, direkt von Anfang an mit allen Beteiligten zu sprechen.
Und Sie planen dann auch oder legen fest, wie viel Sicherheitskräfte Sie auf diesem Areal brauchen?
Na, am liebsten nicht. Am liebsten gebe ich das natürlich in die Fachhände der entsprechenden Sicherheits- und Ordnungsdienste. Ich mache mir natürlich Gedanken darüber.
Also Sie selber haben also auch keinen Sicherheitsdienst?
Nein, gar nicht. Mhm. Ich mache mir natürlich Gedanken darüber und sage, was will ich eigentlich erreichen und wofür brauche ich die Kräfte eigentlich? Das heißt, ich mache mir natürlich Gedanken darüber, ich nehme nochmal die Einlasssituation und sage, okay, ich möchte gerne oder ich erwarte, dass meine Besucher sehr früh kommen. Das heißt, ich möchte gerne schon, wenn die Ersten kommen, möchte ich gerne, dass sie Ansprechpartner vorfinden. Dass da schon Leute sind, die aber auch Regeln vorgeben, ne, die sich einfach um die Leute schon kümmern. Dann überlege ich natürlich, wie viele Leute möchte ich in welcher Zeit durch meine Einlässe durchbringen. Dann weiß ich natürlich auch, wie viel Kräfte ich dafür brauche. Das heißt, ich mache mir natürlich darüber sehr genau Gedanken. Aber in der idealen Welt gehe ich dann eben mit meinen Gedanken zu eben der Firma, zu dem Dienstleister und sage, guck mal, das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Wie schätzt du das denn ein? Und er gibt mir dann eben nochmal eine fachliche Einschätzung, so wie ich es beim Sanitätsdienst ja auch machen würde.
Aber das heißt, Sie sind nicht dafür verantwortlich oder können auch nicht Einfluss darauf nehmen, dass es auch immer mal wieder total unfreundliche, total pampige und auch, wie soll ich sagen, testosterongeschwängerte Glatzköpfe in den Sicherheitsdiensten gibt, die mir schon von vornherein den Spaß am Konzert allein durch ihre Präsenz versauen.
Ja, ich wünschte, ich könnte darauf Einfluss nehmen. Ja.
Aber wir, dass es das gibt, diese Sorte Mensch, da sind wir uns einig.
Da sind wir uns leider einig. Wir haben jetzt gerade ein Forschungsprojekt abgeschlossen, das sich genau mit der Professionalisierung der Veranstaltungsordnungsdienste beschäftigte. Wir erstellen natürlich auch dafür Anforderungsprofile. Wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die entsprechend auch nachweisen können, dass sie ihre Leute schulen. Wir arbeiten mit Dienstleistern zusammen, die dann möglicherweise auch mal einen Euro mehr kosten als andere, ne, von denen wir aber wissen, okay, die kennen sich aus auch mit dieser Art von Veranstaltung. Die investieren eben auch in diese Leute, aber trotzdem ist es einfach, es ist ein Problem dieser Branche an sich, dass zum Beispiel in den Sommermonaten werden ja unendlich viele Kräfte gebraucht, für die es im Winter eigentlich nicht viel zu tun gibt. Das heißt, da wird natürlich auch mit wahnsinnig vielen Saisonkräften gearbeitet, da wird mit Aushilfen, mit Nebenjobbern, mit Leuten gearbeitet, die das jetzt wirklich nur mal machen, um mal gerade in 2 Monaten Geld zu verdienen. Und da kann man einfach nicht garantieren, dass die alle gut und gut geschult und freundlich und nett sind. Wir fordern das ein und versuchen durch die Auswahl des Unternehmens auch dafür zu sorgen, dass wir da zumindest gute Chancen haben. Aber es ist sicherlich noch immer ein sehr strukturell großes Problem dieser Teilbranche, dass da eben auch viel, na, ich sag mal, auch problematische Menschen an oder in Positionen sind, die sie nicht haben sollten.
Sind wir eigentlich in Deutschland auch vielleicht einfach ein bisschen strenger oder übervorsichtiger als in anderen Ländern? Mir ist da gerade noch ein Beispiel eingefallen. Ich war mal an Silvester vor ein paar Jahren in Lissabon auf diesem Praça de Comercial, also diesem großen zentralen Platz. Ja, da waren, glaube ich, 3 Polizeiautos drumherum. Da standen sicherlich 100.000 Menschen drauf und man konnte sogar Sektflaschen kaufen. Also kein Glasverbot und aber nix. Also das war, anschließend hatte ich zwar etwas Sorge, wie wir da vom Platz runterkommen, aber das war alles ganz friedlich. Mhm. Also auch ein bisschen das Problem, dass wir Deutschen vielleicht zum einen so schlecht gelaunt sind und zum anderen auch unbedingt gerne alles ordnen wollen.
Ja, ich glaube, wir bewegen uns so im Mittelfeld. Also wir haben die Diskussion natürlich auch immer so in diesen internationalen Austauschen. Also wir haben zum Beispiel Festivalkollegen, die erlauben, dass die Leute mit den Fahrzeugen, mit den Autos auf den Campingplatz fahren dürfen und die dürfen da auch Feuer machen und wie auch immer. Und die sagen, naja, wir haben damit gar kein Problem. Unsere Gäste gehen damit total verantwortungsvoll um. Und das sind natürlich durchaus auch kulturelle Unterschiede, die man eben natürlich auch in der Planung mit berücksichtigen muss. Wenn man sich allerdings andere große Veranstaltungen anguckt, ich nehme jetzt mal New Year's Eve in London, dann geht man auch mittlerweile, also das war ja auch eine schrittweise Entwicklung von ungeregelt zu zumindest zugangsorganisiert mit innerem Ring, äußerem Ring und so weiter, bis hin zu Überlegungen zu sagen, okay, es wird eine Veranstaltung, für die es Tickets gibt.
Hat der Beruf Sie über die Jahre verändert? Sehen Sie überall Menschen als Bedrohung?
Na, ich sehe sie nicht als Bedrohung, aber ich gucke sie mir natürlich viel genauer an und ich erkenne mittlerweile auch viel mehr Abläufe. Also ich arbeite inzwischen eben auch nicht mehr für Veranstaltungen, sondern zum Beispiel auch an Bahnhöfen und kann halt mittlerweile sehen, wie Menschen gehen und kann das auch so ein bisschen, na, ich will nicht sagen voraussagen, aber ich erkenne eben auch die Regelmäßigkeiten, wenn sie dann da sind. Und ja, ich glaube, das geht aber jedem so. Das geht wahrscheinlich auch jedem Bäcker so, der erstmal skeptisch auf das Brötchen guckt, was eben woanders serviert wird. Ich bin nicht wahnsinnig gerne in großen Menschenmengen. Das ist mir sicherlich verdorben worden oder habe ich mir vielleicht auch selbst verdorben, ich weiß nicht. Ich orientiere mich sehr stark an genau diesem Thema Beschilderung. Ich gucke sofort, wenn ich irgendwo bin, okay, wie komme ich hier im Zweifelsfall auch wieder weg? Also ja, das hat mich schon sehr verändert, aber ich fühle mich nicht automatisch unwohl, aber ich sorge sofort sehr aktiv dafür, dass ich die Möglichkeiten habe, mich dann wieder wohlzufühlen.
Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihnen das auch für die Besucher der Veranstaltung gelingt,
danke,
die Sie auffassen. SWR 2 Tandem, heute zum Thema Massendenken, Crowdmanagement bei Großveranstaltungen. Meine Gesprächspartnerin war Sabine Funk. Sie ist Crowdmanagerin und leitet das internationale Bildungs- und Trainingszentrum für Veranstaltungssicherheit in Bonn. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Funk.
Vielen Dank.
Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linzen. In der Technik Gregory Retzmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Fabian Elsesser. Schönen Abend.